Guten Morgen am Sonntag der Frostcon 2024 in Hörsaal 8. Wir starten den Tag mit einem Vortrag von Michael zum Thema NeoVim jenseits von Q. Viel Spaß.
Vielen Dank für die Einleitung. Ja, guten Morgen. Gerne. Herzlich willkommen. 10 Uhr ist noch früh, Sonntagmorgen. Das ist so nicht so ein dankbarer Slot, aber passt schon. Schön, dass ihr da seid. Also wie ich schon vorgestellt, ich bin der Michael. Ich mache fast alles mit NeoVim. Also ich arbeite darin. Also ich bin eigentlich Webentwickler und meine Entwicklungsumgebung ist tatsächlich NeoVim. Das geht. Und es steht ja schon, es ist so Vim im fortgeschrittenen Stadium. Ich werde nachher die Folien hochladen. Falls ihr noch irgendwie noch so Fragen habt, da steht eine E-Mail-Adresse und eine Matrix-ID, könnt ihr euch gerne melden. Wenn jetzt immer so anfängt und sagt jemand, ja, ich mache das mit Vim, dann denken alle, ja, der Kerl, der schreibt noch hier auf einem Röhrenmonitor auf dem Mainframe seine Sachen. Aber das ist gar nicht so. Und das wollen wir uns heute noch ein bisschen angucken. Also der Fahrplan jetzt für den Vortrag ist, kleine Geschichtsstunde, einfach weil ich es super interessant fand. Vielleicht kriegt ihr da auch noch was Neues von mit. Wo das alles herkommt, also warum ist Vim so, wie das ist. Da gibt es eine Historie und die ist doch ein bisschen interessant. Dann schauen wir uns so NeoVim an, was ist da alles drin? Also was sind die Standard-Features, was bringt der Editor mit, was jetzt Vim nicht hat zum Beispiel. Und dann zeige ich so eine Auswahl von Plugins. Das ist mehr oder weniger so, um euch mal zu zeigen, was geht denn da. Und dann gibt es ein paar Tipps für den Start. Und wenn wir noch Zeit haben, machen wir ein paar Fragen. Da könnt ihr fragen, gibt es ein Plugin für irgendwas oder wie kriege ich diese Einstellung hin? Wenn wir das irgendwie noch hinkriegen danach, das machen wir dann noch. Generell ist der Plan, ihr sollt danach denken, ja, Vim ist nicht so ein Röhrenmonitor-Editor, sondern irgendwie was Cooleres und ihr habt da mal Bock drauf, das auszuprobieren. Und wenn ihr es irgendwie schon alles kennt, vielleicht erzähle ich euch noch irgendwas Neues heute oder die Geschichtsstunde war lustig oder sonst was. Genau, und damit fangen wir direkt schon an. Geschichtsstunde, da geht's los. Es gab vor 55 Jahren, 69, so einen zeilenbasierten Editor. Das mit den 55 Jahren, das ist ein wichtiger Hinweis, weil gleich gibt es so ein paar Sachen, die da draus entstanden sind sozusagen. Und wenn man jetzt mit Add anfängt, ich habe das hier mal so vorbereitet, dann startet Add, Demo 1, das ist eine Datei und dann sieht es so aus. So können es alle lesen. Ja. Der schmeißt eine Zahl an den Kopf. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Ne? Der schreibt einem rein, wie viele Bytes hat die Datei. Das ist schon mal super nett. Man weiß, wie groß es ist, wo man rumarbeitet. Jetzt will man gucken, was ist hier los. Da muss ich 1p eingeben. Also erste Zeile, Print. Zweite Zeile, Print. Ja, das ist alles so Stück für Stück ein bisschen nervig. Ich kann jetzt hier was Neues hinzufügen. Das mache ich ja mit A, Append. Und jetzt ist das sozusagen schon so ein neuer Mode. Ja, also Vim ist ja auch so ein modaler Editor. Da gibt es diesen Normal Mode, Insert Mode etc. Wenn ich jetzt in dem Editor Add A drücke, bin ich schon in einem anderen Mode. Also ich mache jetzt nicht mehr irgendwie dieses Command 1P, 2P, sondern jetzt bin ich hier was am Reimschreiben. Hallo. Drück Enter, passiert nichts. Jetzt muss man halt wissen, das Ganze kann ich mit Punkt beenden. Dann sagt er jetzt aber irgendwie auch gar nicht, was los ist. Es gibt noch eine Sache, die sollte vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Ich kann Prozent %P machen. Und dann gibt er mir die ganze Datei aus. Ja, Prozent gibt es ja auch im Vim, ist der aktuelle Buffer sozusagen. Und ich denke mal, da kommt es her. Ne? Und jetzt sieht man, das Hallo ist halt hier oben mittendrin. Interessant ist auch, ich will jetzt hier raus, das ist das Command Q. Dann sage ich Enter und dann sagt er da Fragezeichen und ich denke mir so, jo, was willst du? Da muss man H drücken, um die eigentliche Fehlermeldung zu sehen, was ihnen da nicht gepasst hat. Und dann sagt er, ja, du hast den Buffer geändert. Also auch hier gibt es schon einen Buffer. Ne, das ist auch das, was im Vim ist. Wenn man Vim was bearbeitet, gibt es die Buffer. Ist irgendwie dasselbe Vokabular. Da muss ich W drücken und ein Q. Und dann bin ich da draußen. Ja. Und wenn ich mir das Ding jetzt angucke, dann habe ich diese Datei erfolgreich bearbeitet. Also man merkt schon, das ist so ein bisschen anstrengend in dem Editor. Und das war vor 55 Jahren dann so das, was man hatte. Das ist aber nicht irgendwie ein Unfall gewesen, warum das so ist. Weil damals, da hatte noch nicht jeder einen Bildschirm. Ich war nicht dabei. Ich musste selber auch das Bild suchen, damit ich es finde. Ich habe ein paar Bekannte, die tatsächlich mal früher in der Uni noch mit sowas gearbeitet haben. Das stand da quasi aber auch schon im Museum. Und weil es halt einfach keine Bildschirme gab, gab es eine Ausgabe auf Papier. Also es gab hier so eine Tastatur. Hier drüben, ne? Und oben eine Rolle Papier drin. Weil man jetzt nicht ständig diese ganze Datei ausdrucken kann, die man bearbeitet, weil irgendwann das Papier alle ist, war der Editor einfach nicht so gesprächig. Das heißt, er hat einem auch nicht gesagt, okay, die Fehlermeldung, sondern die musste man sich dann ausdrucken lassen, damit man halt nicht so viel Papier verbraucht hat. Und witzig ist auch, das Teil, was da steht, ist ein Fernschreiber. Englisch ist ein Teletype-Writer und kurz TTY. Wenn ihr mal irgendwie in Dev reinguckt, da fliegen die alle rum. Ja, das ist heute nicht mehr sowas, aber der Name ist geblieben. Ich gehe nochmal rein mit Ed. Weil jetzt kann es ja sein, dass man irgendwie eine Zeile hat. 2P. Ich sehe hier Schnee bedeckt. Die grüne Flur ist unten die letzte Zeile. Und jetzt ist halt die Frage, wie mache ich denn das jetzt eigentlich hier mit dem Bearbeiten? Weil ein Cursor und so gibt es ja nicht auf dem Papier. Und da gab es was für das Substitute-Command. Da macht man slash grüne, blaue. Und dann hat er daraus in der Zeile halt das Wort geändert. Ja, auch wenn ich mir das ganze Ding jetzt ausgebe komplett, ne, das ist nochmal die ganze Datei hier, sehe ich, jetzt hat er es geändert. Und da dachten die sich, ja, das ist im Editor ganz cool, aber wenn ich es auf der ganzen Datei machen könnte oder so, wäre das eigentlich mega geil. Und dann haben sie einfach Set draus gemacht. Ne? Das ist ja dieselbe Syntax. Das war so quasi das, wo Set irgendwie rausgepurzelt ist. 55 Jahre ist es her. Wer benutzt es ab und zu? Ja, ne? Krass. Dann gibt es noch was anderes. Und zwar gibt es die Global Commands. Die sind ganz witzig. Und zwar, wenn man jetzt auf der ganzen Datei arbeiten will. Und man hat ja blöderweise nicht die Datei vor sich. Und man will jetzt mal wissen. Ich gehe hier nochmal raus. Haha. Nee. Puh. Ich bin jetzt hier im Add drin und weiß ja gar nicht, was hier los ist und will mal jetzt irgendwie wissen, Global Command, da kommt ein regulärer Ausdruck hin. Die, und dann kann ich ein Command, was ich vorher gemacht habe, wie Print reingeben. Und dann macht er halt die Zeilen, gibt er die Zeilen aus, die diesen regulären Ausdruck in der Mitte enthalten. Wenn man jetzt sich das Ganze mal ein bisschen so anguckt, das ist ein Grep geworden, ja. Also das Command-Line-Ding heißt Grep, weil das ist Global Command war mit einem regulären Ausdruck und einem Print hinten dran. Wer benutzt hier ab und zu Grep? Ja, alles uralter Käse. So, das war unser Ausflug nach Ed. Danach gab es dann X. Das ist so eine Weiterentwicklung. War ein bisschen anders, ist immer noch zeilenbasiert. Das Ganze startet mal mit X statt Add, Demo 2. Jetzt sieht man das Ding, unten links ist es, ne, der sagt halt, yo, hier ist eine Datei, nicht bearbeitet und ein Doppelpunkt. Also der sagt dann mir schon, okay, wenn ein Doppelpunkt ist, kannst du hier ein Command reintippen. Und ich, die vielleicht schon mal irgendwas mit Vim gemacht haben, Doppelpunkt, Command Mode. Ne? Und dann geht es aber hier genauso weiter. 1P, 2P. Ich kann auch hier irgendwie was bearbeiten. A ist slash die, slash der. Macht keinen Sinn, ist egal. Sag hier Q. Und dann sagt er aber auch schon unten, du hast die Datei seit dem letzten Moment, du hast die Datei seit dem letzten Schreiben bearbeitet. Speichere das jetzt hier mal ab. Oder benutze das Ausrufezeichen, um hier doch rauszukommen. Und dann macht man halt Q Ausrufezeichen, also er gibt einen schon den Tipp. Und dann ist man wieder draußen aus X. Ja. Also mit X wurde so ein bisschen auch Q Ausrufezeichen schon erfunden. Genau. Steht hier drin. So. Dann kam die Zukunft. Computer, Terminals mit einem Bildschirm. Kein Papier mehr. Voll cool. Aber wenn man halt einen Bildschirm hat, ist so Zeilenbearbeiten mit diesen abstrusen Commands ein bisschen nervig. Und deswegen haben sie sich gedacht, naja, jetzt habe ich einen Bildschirm. Und wenn ich sehen würde, was ich da mache, das wäre nicht schlecht. Quasi so visuell. Ja. Zurück in den X. Also ich bin hier jetzt im X drin, Command Mode, und es gibt ein ganz nettes Command, das heißt VI. Und dann habe ich den Visual Mode, witzig, ne? Also damals war das, glaube ich, der Visual Mode hier im X. Visual Mode heute ist was anderes, aber was jetzt auch schon geht, ist so HJKL. Ich kann mit DD eine Zeile löschen, ich kann mit CC eine Zeile ändern. Ich komme mit Escape wieder aus diesen Modes raus. Ich kann hinter so ein Ding mit I einfügen. Das ist so das, was halt mit dem X reinkam. Und wenn ihr, je nachdem, wenn ihr mal so auf den Rechner kommt, wo wirklich VI drauf ist und nicht Vim. Also wenn ihr mit Vim mal was gemacht habt, ihr merkt, wenn ihr im VI seid, das ist nochmal ganz viel weniger. Aber oft, wenn ihr dann nachguckt, was eigentlich jetzt VI, das Command wirklich ist, kann es sein, dass bei euch irgendwo so ein Alias oder ein Link oder sowas drin steht für X-V. Weil das ist, startet den X-Editor direkt im Visual Mode. So, genau, das war VI, visueller Editor, ne, basiert auf dem X-VI. Aha, eine Sache noch, wenn man jetzt im Visual Mode ist, kann man mit Doppelpunkt wieder in diesen Command Mode, unten links blinkt da reingehen und kann sowas machen wie S/, ich weiß nicht, wo wir waren, langsam, schnell, egal. Ne? Ich kann hier die Commands machen und weiß jemand, wie auch dieser Spitzname für den Command Mode im Vim ist? Ja, X-Mode. Ne? Also der, oft hört man auch so statt Command Mode sagen auch Menschen X-Mode. Und das kommt daher, weil es halt im X halt, wenn man im VI-Mode war, Doppelpunkt wieder die X-Commands ausführen konnte. Ja. Okay, so, mit VI ging es dann eine Zeit lang weiter. Aber da geht mehr. Und dann kam Vim. Vim war richtig cool. 91, ist auch inzwischen ein bisschen her. 91 hatte ich, glaube ich, gerade so meinen ersten PC. Ja. Da ging das los mit Vim. Was kam da so mit rein? Syntax-Highlighting, die Fenster, die man so kennt, wenn man mit Vim schon mal was gemacht hat. Code-Folding, Vim-Skript, glaube ich auch eine super Sache, weil dadurch gab es so diese Snippet-Austausch, Plugin-Austausch und sowas. Plugins gab es dann auch. Der Diff-Mode und die Liste ist ewig lang. Also Vim ist schon ziemlich krasse Weiterentwicklung von VI. Dann gibt es aber auch Vim Not Improved. Es war eine One-Man-Show. Leider Walter nicht mehr unter uns. Ich glaube, das war gut und schlecht gleichzeitig. Auf der einen Seite war das Ding noch relativ stabil. Auf der anderen Seite, Dokumentation war nicht so super. Die Wartbarkeit war wohl im Code mittelgut. Und es gab dann irgendwann so ein bisschen Stagnation. Also wenn man guckt, was im Vergleich zu VI reingekommen ist, ist dann am Ende so, hier ist es immer so, ne, eher nicht. Und dann kam welche um die Ecke und haben gemeint, ja, Async.io wäre cool irgendwie im Editor, weil dann kann man auch andere Sachen nebenläufig machen und so. Und dann hieß es auch, moah, nee, eher nicht. Und dann kam, das war wohl der Auslöser, wenn ich es richtig recherchiert habe, NeoVim, der Fork. Die haben halt gesagt, nee, also Async hätten wir schon gerne im Editor. Wir forken das Ding jetzt und bauen das da rein. Das war dann 2015. Inzwischen auch schon 9 Jahre her. Genau, ne, war ein Wim Fork. Unterschied zuvor ist, das ist nicht ein Entwickler, der dran hängt, es gibt schon eher so eine entwickelnde Community. Es ist auch ein bisschen offener, also da kann man ein bisschen mehr mitmachen. Es ist nicht so, dass das halt an einer Person hängt und es ist auch eher gewünscht, dass da mehrere Menschen dran mitarbeiten. Die Wartbarkeit vom Code ist verbessert, das heißt, der wurde mal aufgeräumt. Und es gibt eine richtig gute Dokumentation, die wurde auch verbessert dabei. Und was NeoVim halt auch macht, ist größere Umbauten oder auch mal neue Sachen reinbauen. Und das ist das, was wir jetzt machen. Wir gucken mal rein, was kann denn jetzt NeoVim eigentlich so an den richtig... Also NeoVim kann ganz, ganz viel mehr als Vim und anders. Aber so ein paar Sachen habe ich rausgesucht, die gucken wir uns jetzt mal an. Und ich fange an mit dem, was eigentlich heute... Das nennt man State of the Art ist. Das Language Server Protokoll. Geht es vom Kontrast? Geht, ja. Gibt es irgendwo einen Lichtschalter? Okay, ist es nicht schlimm. Ich habe mir vorgenommen, mal ganz viel live zu machen. Ich habe hier ein Projekt aufgemacht. Da ist der Kontrast jetzt auch besser extra. Also ich kriege hier eine Completion, zum Beispiel einen User, und dann kann ich dann gucken, was ist hier los. Okay, da hat irgendwie Passwort. Das will man heute haben. Ich kriege auch so direkt Feedback, wenn irgendwas kaputt ist. Also das ist jetzt PHP-Code. Ich habe hier ein Semikolon gelöscht und dann beschwert sich das Ding direkt und sagt, hier ist was kaputt. Ja, das kriege ich in Echtzeit mitgeteilt. Was auch geht ist, ich bin jetzt auf dem User und kann hier sagen, ich hätte gerne einen anderen Namen dafür, Benutzer. Und dann kriege ich den direkt an allen Stellen umbenannt. Also ein Refactoring, ne? Das geht auch. Und das ist das, was dieses Language-Server-Protokoll bereitstellt. Und das war, glaube ich, eine große Sache, die reingekommen ist in NeoVim. Also auch für mich war das der Auslöser, NeoVim zu benutzen. Kommen wir daher aber nochmal zu. So, das Language-Server-Protokoll, was ist das? Klassischerweise war das so, wenn man einen Editor hatte, NetBeans oder Eclipse hier als Beispiel, und da sollte irgendwie eine Sprachunterstützung rein, dann musste das einmal in NetBeans entwickelt werden, die Sprachunterstützung, dann noch einmal in Eclipse. Und der Aufwand dafür ist Editor mal Sprache. Also will man jetzt hier zum Beispiel, oh je, was ist nicht in der Liste? Python, so Python reinbauen, da müsste man die Sprachunterstützung für NetBeans bauen und die Sprachunterstützung für Eclipse bauen. Mega nervig, ja. Deswegen gibt es das Language Server Protokoll, das spezifiziert Sprachfeatures. Also der Editor kann sagen, ich habe hier was bearbeitet und dieser Language Server kann Rückmeldung dazu geben, ne? Und damit, dass es halt ein standardisiertes Protokoll gibt. Das ist hier diese drei Pfeile, die ihr seht, mit dem LSP dran. Hier unten steht als Beispiel mal der C-Lang-D für C und C++ und sowas. Und das heißt, den kann ich dann an alle Editoren dran klemmen, wenn die das unterstützen. Das heißt, ich entwickle einmal die Sprachunterstützung und jeder Editor muss nur Support für dieses Language-Server-Protokoll mitbringen und dann läuft es überall. Und damit sinkt der Aufwand zu Editor plus Sprache. Also einmal Editor fit machen für LSP und ein Language Server muss da sein. Umso neuer die Sprache ist oder das Tool oder sonst was, umso besser ist das gefühlt. Also wenn man sich Rust anguckt, die haben direkt von Anfang an gesagt, also sowieso ziemlich cool, die Toolchain zum Arbeiten damit ist direkt da. Die haben aber auch einen Language Server reingepackt und der ist verdammt gut, weil der einfach von Anfang an da war und funktioniert hat. Und die haben gesagt, ihr wollt Rust-Sprachunterstützung, nehmt den Language-Server. Ganz kurz dazu, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, wie läuft es ab? Der Client kann Nachrichten an den Language-Server schicken, zum Beispiel did change, also ich habe gerade in der Datei gearbeitet und das Ding meldet sich zurück und sagt zum Beispiel Text-Document publish diagnostics. Ich gehe nochmal zurück ins Projekt. Ne, also ich bin jetzt hier im Editor. Und jetzt gehe ich hin, ich bin hier in der Zeile, lösche das Ding raus, Und er sagt mir direkt hier, das hat nicht funktioniert. Also hier dein Code ist kaputt gegangen. So, das kriege ich in Echtzeit von diesem Language-Server halt zum Beispiel geliefert. So, Diagnostics hatten wir, Code Actions kann das Ding. Beispiel dafür ist, es ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, pingelig, aber hier ist so ein Linter im Projekt und der sagt mir halt, okay, du hast das hier falsch eingerückt, dann kriege ich auch angezeigt direkt, irgendwie, das ist hier falsch eingerückt, guck mal nach. Und okay, das war jetzt ein doofes Beispiel, weil der kann den Code soll nicht korrigieren. Machen wir das hier mal weg. Anders. So, ich habe gerade einen Import gelöscht, bin jetzt hier auf dem Teil, wo die Fehlermeldung ist, Undefined Type. Der sagt, okay, du benutzt hier Carbon, kenne ich nicht. Dann kann ich eine Code Action machen, unten links sind sie aufgelistet. Und unter anderem sagt er auch, die Nummer 5 zum Beispiel, mach mal den Import direkt von dem Teil. Dann sage ich Enter. Und wenn wir jetzt wieder zurück nach oben gehen, dann hat er den Import hier direkt eingefügt. Code Actions. Ne? Das ist auch das, was man eigentlich heute so oder eigentlich auch aus den IDEs überall kennt und in allen Entwicklungsumgebungen heute doch vorhanden ist. Und das gibt es in NeoVim auch mit dem Language Server Protokoll und hinten dran mit dem Language Server. Inlay Hints, die sind ziemlich neu reingekommen. Was machen die? Das ist ein Text, ein virtueller Text, den kann man mit dem Cursor nicht anspringen, der wird da reingeschrieben. Und das kann so verschiedene Sachen anzeigen, wie zum Beispiel Parameternamen, wenn man eine Funktion aufruft. Oder bei irgendwelchen Programmiersprachen auch vor Variablen, die man sich reinzieht, die Typen davor schreiben. So Sachen. Ne? Also alles, was irgendwie so praktische Informationen sind, die man sich zu einer Variable oder Parametern oder so anzeigen lassen kann. Navigation ist auch ganz, ganz cool. Und zwar, so. Also hier gibt es zum Beispiel jetzt einen Teil, das macht String Input Length. Das ist irgendein zufälliges Tool in dem System. Und ich habe hier dieses Validate. Und jetzt ist es schön, dass das Validate da ist. Vielleicht will ich jetzt wissen, wo wird denn das verwendet. Ja? Und dann kann ich mir die Referenzen aufrufen. Na, hier unten steht LSP References und dann kann ich mir die ganzen Stellen durchgucken, wo das verwendet wird. Das ist eher so ein Test. Ne? Wahrscheinlich kommt da irgendwann mal ein Codestück, was es wirklich benutzt. Ja. Genauso, wenn ich dann hier an der Stelle bin, wo das verwendet wird, das Validate, kann ich jetzt auch einfach dahin springen. Also ich kann zu der Funktion hinhüpfen. Das ist die Navigation, die gemeint ist. Ja. Genauso auch dieses Trade zum Beispiel, kann man gucken, wo wird das überall benutzt. Das sind die Referenzen, das geht immer so weiter. Also ich kann im Prinzip mich im Code bewegen, kann mir halt überschriebene Methoden angucken, Implementierung von Interfaces, kann von der Klasse wieder zum Interface gehen oder sonst so Sachen. Das geht alles. Und das ist hier mit Navigation gemeint. So, ich trinke jetzt einen Schluck. Ihr könnt dabei mal rechts die Liste mit den Language-Servern gucken, die so alle da sind. Also inzwischen gibt es Language-Server doch für ziemlich viele Sachen. Alle möglichen Programmiersprachen bis zu COBOL. Auch dafür hat sich mal jemand hingesetzt und einen Language-Server gebaut. Und was auch interessant ist, es gibt nicht nur Language-Server für Programmiersprachen, sondern auch für sowas wie Rechtschreibprüfungen. Da gibt es so ein Ding, das heißt zum Beispiel C-Spell, ist ganz cool. Und das kann ich auch als Language-Server, also über dieses Language-Server-Protokoll anknüpfen. Also eigentlich ist das ein anderes Tool, aber das kann man über dieses Interface anbinden. Dann kriege ich halt zum Beispiel eine ziemlich moderne, coole Rechtschreibprüfung in NeoVim drin. Also Vim hat eine Rechtschreibprüfung eingebaut, aber die ist so mittelgut. C-Spell ist halt zum Beispiel ziemlich cool konfigurierbar, kann alle möglichen Dictionaries, User Dictionary, alles dabei. Und dann kriege ich auch direkt im Editor angezeigt, okay, du hast hier irgendein Wort hingeschrieben, kenne ich nicht. Also das geht zum Beispiel auch mit dem Language-Server-Protokoll. Und man kann Linter einbauen. Ja. Mach mal.
Tut schon, ja. Kurze Ergänzung, du kannst LTEX-LS als Language-Server hinzufügen, kannst LanguageTool.org einbinden, dann hast du sogar eine Grammatikprüfung. Also Kommasetzung und Grammatik mit Wortvorschlägen, Synonymen etc. Das ist ja total geil.
Okay, danke, ja. Also es gibt alles Mögliche, was man einbinden kann. Ja. So, nächstes Feature, was drin ist TreeSitter. Was ist das? Das ist ein fehlertoleranter, schneller Parser und er baut einen konkreten Syntaxbaum auf. Es gibt abstrakte Syntaxbäume. Okay, wer weiß hier nicht, was ein Syntaxbaum ist? Eins, okay, ich zeige es gleich nochmal. Also ein konkreter Syntaxbaum heißt, das Ding passt mir eine Datei durch und zeigt mir genau an, was wo steht. Viele Sprachtools bauen so abstrakte Syntaxbäume auf, wo ich dann habe so Function, Parameter, Body oder sowas. Und ein konkreter Syntaxbaum schreibt noch dazu, wo steht es eigentlich. Und ich könnte daraus wieder die Datei herstellen. Das ist in NeoVim eingebaut. Man kann sich das Ding mit Inspect Trees gelogen, das heißt Inspect, korrigiere ich noch, angucken. Wir sind im String Input Length von gerade eben. Inspect. Das ist doch Inspect Tree, ne? Haha. So. Ich bin jetzt hier in diesem Syntaxbaum drin, der auf der rechten Seite. Das sieht wild aus, ja? Ist aber nicht so schlimm. Der springt auch hin und her, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier vorne auf das Trade gehe, dann sehe ich hier auf der rechten Seite hervorgehoben Trade Declaration. Dann geht es weiter, weiß ich nicht, zum Beispiel hier, dann sagt er rechts ein Comment. Ich gehe weiter und dann kriege ich hier angezeigt, hier ist ein Block, hier ist ein If und dann gibt es irgendwie eine Binary Expression mit Left und Right und so ein Kram. Also was man hier sieht ist, auf der rechten Seite der Syntaxbaum, durch den kann ich auch durchgehen, auf der linken Seite hebt er jetzt hervor, wo ich gerade bin. Das ist eingebaut, ja, so ein Parser. Genau, hat man gerade gemacht. So, und was kann man damit jetzt alles machen? Weil jetzt denken sich viele, nette Spielerei, aber ist doch Quatsch. Nee, ist es nicht. Syntax-Highlighting kann man damit ziemlich gut machen. Das klassische Syntax-Highlighting in Vim ist so mit ein bisschen regulären Ausdrücken und Hexerei. Und das geht auch manchmal kaputt. Gehen wir mal hier rein. TS-Buff Disable. Highlight. So, ich habe das Highlighting jetzt mal ausgeschaltet hier vom TreeSitter. Macht zum Beispiel mal den String kaputt. Und jetzt sieht man auch schon, dass zum Beispiel auch das Highlighting von Vim ziemlich kaputt gegangen ist. Der sagt mir jetzt überall, das ist auf einmal ein String, weil ich den String zerschossen habe. Das Anführungszeichen geht nicht mehr zu. Und wenn ich jetzt das Highlighting wieder anschalte von TreeSitter, dann sehe ich, ignoriert mal, dass alles rot unterstrichen ist, dann sehe ich zwar noch nach dem String so ganz kurz irgendwie, dass es noch so aussieht wie ein String, aber der fängt sich irgendwann wieder und sagt, naja, ab hier geht es dann halt wieder weiter. Und das ist auch so eine Sache, TreeSitter ist fehlertolerant, weil das ist dafür gedacht, dass er auch während dem Tippen direkt das Highlighting kriegt und sowas. Und während ihr tippt, ist der Code ja mal kurzzeitig an der Stelle nicht ganz richtig. Weil ihr habt zum Beispiel die schließende Klammer noch nicht geschrieben. Und das überlebt das Ding. Und man kann es halt zum Beispiel für Syntax-Highlighting nehmen und damit auch viel genauer das Syntax-Highlighting machen. Keywords, Strings, Sprachsachen, alles Mögliche. Das nächste, was es gibt, das ist jetzt schon, also Text-Objects. Wenn ihr ein bisschen mit Vim rummachen wollt, guckt euch mal an, was Text-Objects sind. Die kann man auch mit TreeSitter definieren. Und das ist ganz nett, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier in der Funktion bin und will zum Beispiel alles in der Funktion bearbeiten, dann kann ich das einfach machen mit, ich habe es jetzt mal hervorgehoben, mit if für inner function. Das ist zum Beispiel ein Textobjekt oder ich sage halt die ganze Funktion soll weg, außenrum, da mache ich Delete DAF, Delete Outer Function, dann ist sie fort. Also man kann damit Textobjekte definieren. Da gibt es Blöcke, Parameter, Kommentare, Klassen. Das ist aber was, das müsst ihr euch mal in Ruhe angucken. Kleine Auswahl an Modulen, was Treesetter kann, Syntax-Highlighting, inkrementelle Auswahl, also dass ich mich in diesem Baum so mit der Auswahl hochbewege. Ich kann mir so einen Shortcut machen, kann halt immer mehr auswählen, einen Block, eine Funktion, die Klasse etc. Die Einrückung kann damit auch ganz gut gemacht werden. Folding anhand von den Treesetter-Sachen, wo ich mich gerade drin befinde. Und die Text-Objects. Also das kann schon einiges und ist inzwischen in Neovim halt im Compile-Flag ziemlich oft drin, manchmal nicht. Seit 0.9 ist Editor-Config drin, weil es gibt ja oft dieses Problemchen, dass man in Vim dann irgendwie diese Einrückungen setzen muss mit Spaces, Tabs und dann ist es in verschiedenen Projekten anders. Da gab es ja mal die Mode-Line, aber NeoVim kann auch die Editor-Config lesen. Das heißt, wenn ihr ein Projekt habt, wo Editor-Config drin liegt, funktioniert. Wer kennt Editor-Config nicht? Ein paar. Ist ganz nett. Ihr schmeißt eine Editor-Config-Datei rein, schreibt so rein Grundregeln, zum Beispiel, okay, Line-Feeds als End-of-Line, Leerzeile am Zeilenende, am Dateiende einfügen, Encoding, UTF-8, und dann könnt ihr pro Typ, wie zum Beispiel Python sagen, also Python bitte mit Space und vier Zeichen einrücken, die Whitespaces hinten weg radieren und bei JSON rückst du es mit 2 ein. Das können super viele Editoren lesen. Also das ist, wenn man mit mehr als einer Person am Projekt arbeitet, lohnt sich das, so ein Ding da reinzulegen. So, nächste Ding, die Lua-API. Also NeoVim kann WimScript 8. Das heißt, die meisten Vim-Plugins laufen da, wenn sie in WimScript 8 geschrieben sind. Aber es hat auch eine Lua-API. Und die ist ziemlich cool, weil WimScript ist, also ich habe es probiert, ich habe es nicht gecheckt, aber Lua geht. Ja, das ist eine ziemlich einfache Sprache, da ist nicht viel drin. Die kann man gut einbetten, die findet man ziemlich oft in so Spiele-Engines oder weiß nicht, ich glaube Nginx zum Beispiel hat auch eine Lua-API, das ist ziemlich witzig. Es gibt eine, also NeoVim stellt die Lua-API bereit. Es ist weniger schlimm als WimScript. Und es ist ganz nett zum Plugins bauen. Damit sind wir bei der Abteilung Plugins. Jetzt gibt es so einen kleinen Rundumschlag mit ein paar Plugins. Zum einen kurz, wenn ihr irgendwie nach Plugins sucht, kann es sein, dass ihr ein Vim-Plugin findet oder ein Lua-Plugin, also Vim-Script oder ein Lua-Plugin. Und ich würde mir immer mal das Lua-Plugin angucken, weil da hat sich jemand hingesetzt, hat sich nochmal neue Gedanken drüber gemacht. Das ist relativ neu. Es kann sein, dass ein Vim-Plugin ein bisschen älter ist. Das performt ganz gut. Also da ist ein JIT drin. Genau. So. Den Plugin-Manager überspringen wir. Was gibt es so für Plugins? Ich muss Zeit sparen. Ich zeige euch das hier. Also erstmal ganz unten gibt es so eine Statuszeile. Die Standard-Vim-Statuszeile, die zeigt dann, glaube ich, im Mode an und wo man sich befindet in der Datei. Und das war's. Das ist hier ist die Lua-Line, die ist überhaupt nicht konfiguriert. Die zeigt mir aber schon an den Mode, den Git-Branch, was hier los ist. Also ich habe, man kann das rauslöschen. So. Ich habe eine Zeile hinzugefügt, zwei geändert, zwei gelöscht. Also ich kriege so eine Übersicht von meinen Änderungen da drin im Git. Dateiname, Encoding, Line-Endings, Dateityp, Position in Prozent und wo ich mich befinde. Einfach da. Ist ganz nett, ist ein Plugin. Dann Teleskop. Das ist dieses Suchfenster hier. Also das, wenn ihr mal damit anfangt und denkt, NeoVim, was der Micha heute erzählt hat, war ganz cool. Ich guck mir das mal an. Probiert Teleskop aus, ohne Scheiß. Also das ist, wenn ihr das irgendwie mal im Editor nicht habt, sowas, das ist voll abgefahren. Also man muss es selber ausprobiert haben. Ich suche zum Beispiel irgendwas wie den Out-Controller. Und dann finde ich halt ein Projekt, was doch ein paar Dateien drin liegen hat, ziemlich schnell. Meine Dateien, was gibt's noch? Irgendwie generell Controller, ne? Also ihr seht, das ist auch relativ fix hier. Und das sind jetzt Dateisuche. Ich kann auch drin greppen. Database. Und ich bin jetzt live in meinem Code am Durchgreppen. Ja. Und ihr seht halt, wenn ich halt irgendwie daran was ändere, wie schnell das geht. Also da läuft hinten dran jetzt RIP-Grep. Es ist einfach mega gut zum Sachen finden. Das kann alles Mögliche. Ich kann mir den Git-Status anzeigen da drin. Jetzt habe ich hier den Out-Controller gerade eben ein bisschen verwurstelt und jetzt sieht man rechts, also links sieht man die Dateien, die teilweise neu da sind. Und rechts kann ich mir direkt die Änderungen angucken, die ich gemacht habe, so in der kleinen Vorschau. Das ist für einen schnellen Überblick ganz nett. Ich kann die Hilfe durchsuchen. Oh Gott, ja, mei. Fällt gerade mein eigener Shortcut nicht mehr ein. Ich brauche die Hilfe nicht mehr so oft. Help Tags, dann bin ich in der Wim-Hilfe und kann die Wim-Hilfe durchsuchen. Ja. Ctrl-W, zack, kann die Hilfe springen. Also Teleskop durchsucht alles. Das ist echt das Ding, das würde ich sagen, guckt euch das auf jeden Fall an. Was habe ich noch? Links ist gerade aufgegangen, so ein Dateibrowser. Das ist der NVIM-Tree. Also, ihr müsst nicht alles aufschreiben, ich lade die Folien hoch, da sind die ganzen Plugins drin. Da kann ich dann mein Projekt durchsuchen, die Dateien. Mit netten Icons, kriegt den Git-Status auch angezeigt. Ne? Also ich habe hier den Out-Controller bearbeitet. Das geht auch im Tree hoch, dass ich sehe, wo ist hier was passiert. Das heißt, ich kriege auch das angezeigt. Was gibt es noch so? Oh ja, ich kann zu anderen Dateien springen, die dazugehören. Das Ding heißt Other, das Plugin, also anderes. Da kann man jetzt so ein Mapping definieren und ich bin jetzt in diesem Out-Controller drin, steht unten. Und die Regel im Projekt ist, wenn der Out-Controller und das SRC irgendwo liegt, dann liegt der Test dazu unter tests/blablabla Out-Controller Test. Und dann kann ich mit dem Shortcut einfach zu dem Test hinspringen. Und zurück zu dem Controller. Ja, das ist auch eine mega nette Sache. Und wenn man schon mal in einem Test ist, kann ich auch direkt die Tests ausführen. So, und jetzt hat man hier gesehen, es hat ganz kurz sich so ein Zeil getreten. Jetzt kriege ich hier ein Häkchen angezeigt und das heißt, jo, die Tests hier, die haben funktioniert. Das heißt, wenn ich im Test bin, kann ich mir einen Shortcut machen, lass mal hinten dran die Tests laufen. Da gibt es auch einen Watch-Mode. Wenn ich am Test arbeite, dass er das direkt automatisch laufen lässt. Ich kann mir natürlich auch die Ausgabe anzeigen lassen, was er da gemacht hat. Das war jetzt PHP-Unit. Ich würde euch gerne gleich noch was anderes erzählen. Deswegen, wir gehen noch mal schnell über den Rest drüber. Widgetkey ist vielleicht für den Einstieg ganz cool. Ich kann eine Taste drücken und kriege dann angezeigt, was macht denn eigentlich, was kannst du denn jetzt alles machen? Wie zum Beispiel D für Delete. Und dann sehe ich hier das Vorschau dann so, wenn du 0 drückst, dann bis zum Zeilenanfang. Wenn du, weiß ich nicht, B drückst, das letzte Wort. Also man kriegt die Shortcuts, die verfügbar sind, angezeigt. Das ist für einen Einstieg vielleicht ganz nett. Ich habe das bei mir nicht mehr installiert, weil irgendwann läuft es. Den hatten wir, Finden hatten wir, Other hatten wir. Es gibt Git Signs. Ich kriege den Git-Status in der Zeile links angezeigt, gibt es auch. Es gibt ein Git Diff View. Der Kontrast ist mega gut. So, das ist der Diff View. Das heißt, ich kriege meine Git-Änderung angezeigt, kann die dann mit einem Diff auch einfach durchsuchen, also durchbrowsen und kriege dann schön nebeneinander angezeigt, was sich hier geändert hat. Also das gibt es auch. Tests hatten wir, es gibt Debugger. Nur ein Screenshot mit einem mega schlechten Kontrast. Es gibt die Möglichkeit, über das Debug-Adapter-Protokoll einen Debugger anzuflanschen. Ich kann da mit Code debuggen und Tests. In der Mitte ist der Code. Oben links ist, glaube ich, die Sachen, die Objekte im aktuellen Punkt im Stack. Ich kann Watches einfügen. Ich kann aber auch direkt eine Konsole an der Stelle arbeiten. Also ein Debugger gibt es auch. Und viel mehr. Ne? Also ich habe leider nur noch wenig Zeit. Und es gibt unendliche Möglichkeiten, das ist ein Elend. Ja. Hier sind zwei Links drin, NeoVim.io, gibt es einen Link Get Plugins, das ist eine riesen Datenbank mit Plugins. Und es gibt einen Teil, das heißt Awesome NeoVim, ist eine kuratierte Liste mit Abteilungen. Da könnt ihr gucken, wie zum Beispiel Zwischenablage, Git, Statusteile und dann steht da eine ganze Liste mit Plugins. So, und jetzt fragt man sich natürlich, warum das Ganze? Deswegen würde ich noch von meiner Vim-Reise erzählen. Also, irgendwann bin ich bei IntelliJ gelandet. Wer benutzt IntelliJ hier? Irgendwie? Okay, geht ja noch? Okay. Wenn man da dran sitzt, es fühlt sich so ein bisschen langsam und klebrig an. Also irgendwie, wenn man tippt, das passiert nicht alles sofort. Nicht immer. Also das ist so, kommt so ein bisschen auf die Tagesform an. Zumindest mal, als ich damit gearbeitet habe, war das mega instabil. Das ist mir ein paar Mal am Tag abgekachelt. Und es gibt so einen Shortcut, Clear Cache and Restart. Drei haben es benutzt. Kennt jemand von euch den Button? Clear Cache and Restart? Nee. Also wenn halt irgendwie eine Code Completion nur noch Quatsch angezeigt hat, dann hat man Clear Cache and Restart gemacht und dann hat man kurz gewartet, bis sich alles wieder neu aufgebaut hat, 5 Minuten, dann ging es weiter. Dann musste ich zur Office IT gehen, mir einen neuen RAM holen wegen IntelliJ. Also das Ding hat halt irgendwie mit jeder Version 2 GB mehr RAM weggesnackt. Und irgendwie so mein Workflow war da drin auch nicht ganz optimal. Dann guckt man sich um und denkt sich so, okay, was gibt's für Editoren für die richtig harten Jungs? Vim. Dann installiert man sich Vim und findet so raus, okay, Autocompletion ist nicht. Und irgendwie habe ich jetzt auch ganz viel weniger Features als vorher. Also das war so ein bisschen, damals gab es keinen, der so einen Vortrag mal gehalten hat, um zu sagen, wie es anders geht. Also, zurück zu IntelliJ mit Vim-Mode, weil ich habe da ein Vim-Plugin gefunden. Gibt es auch für viele andere Editoren übrigens. Also, ihr könnt auch einfach mal, wenn ihr sagt, ich habe Bock auf diese Vim-Sprache, mal den Vim-Mode in eurem Editor anknipsen. Ich glaube, das haben fast alle. Weil die Vim-Sprache, die war schon geil. Also, wenn man damit arbeitet, das ist schon was anderes. HJKL, CIW, CI Anführungszeichen und so, super Sache. Das war erstmal ganz nett, aber immer noch, die Probleme von oben links sind noch da. Und dann kam NeoVim irgendwie. Ich bin da drüber gestolpert, weil ich das mit dem LSP zuerst hatte. Der Hauptgrund war für mich, die Autocompletion, das direkte Feedback beim Coden war weg. Das hat mich super genervt. Das kriegt man Vim nicht, kriegt man inzwischen auch die Language-Server rein, aber das klappt nicht ordentlich. Und dann habe ich halt rumgesucht, wie man das irgendwie machen kann. Und irgendwann hat einer gemeint, ja, NeoVim baut es gerade ein. Und deswegen bin ich bei NeoVim gelandet. Dann habe ich die Plugin-Liste gefunden. Und dann habe ich angefangen, meine handgeklöppelte Config zu schreiben und bin da irgendwie drauf hängen geblieben. Ja, das ist so meine Reise gewesen. Ja. Vim-Sprache machen wir nicht. Vielleicht noch ein Ding, wenn ihr sagt, okay, jetzt gucke ich mir auch alles an. Das kann Spuren von Rabbit Hole enthalten. Also ich bin halt nach meiner ersten Reise dann abgetaucht und habe dann nur noch Vim-Config geschrieben und Plugins gemacht. Da kann man sich rein verlieren. Macht aber Bock. Also ich weiß nicht, ich freue mich jeden Morgen, wenn ich sagen kann, geil, heute kann ich den ganzen Tag irgendwie Vim rumklimpern und da fällt da nebenher irgendwie ein bisschen sinnvoller Code raus. Das ist in Ordnung, ja. Was noch? Vim gibt es überall im Browser. Mein Browser hier hat Vim-Shortcuts. Ich kann mit D und U scrollen, mit / suchen. Ich kann mit O Seiten öffnen. Man kann es auf die Spitze treiben. Ja. Es gibt einen Dateimanager, Ranger, mit Vim-Shortcuts. Ranger. Dann kann ich hier mit HJKL schön durch meine Sachen durchgehen. Kann mir sogar Bilder anzeigen lassen. Es gibt einen Matrix-Client mit Vim-Shortcuts. Es gibt alles Mögliche. Mein Window-Manager hat übrigens auch Vim-Shortcuts. Also. Gute, letzt noch, Vim-Lernen. Es gibt einen Vim eingebaut, den Vim-Tutor. Da lernt ihr auch so ein bisschen die Vim-Sprache. Die können wir jetzt leider im Vortrag nicht machen. Also heute geht es eher darum, Vim ist nicht nur Röhrenmonitor, aber die Vim-Sprache müsst ihr euch selber draufbringen, leider. Oder in einen Workshop kommen, den es ab und zu auf so Veranstaltungen gibt. Tutor, Doppelpunkt Tutor, dann kommt ein interaktives Tutorial im Vim. Oder bei Vim Adventures mal ein bisschen zocken. Das ist ein Online-Spiel, da lauft ihr quasi mit Vim-Shortcuts über so eine Spielwelt rüber. Bla bla bla, die Restekiste. Config-Einstiegspunkte, das mache ich gerade noch. Drei Links sind drin. Wenn ihr jetzt denkt, okay, wie kann ich jetzt starten, macht zuerst Vim-Tutor. Oder zockt ein bisschen das Vim-Adventure. Oder lasst euch bei YouTube von irgendjemandem ein bisschen was drüber erzählen, wie das alles funktioniert. Und dann ist es halt so, NeoVim macht das nicht von Haus aus, was ihr gerade eben gesehen habt. Ihr braucht noch irgendwie was ihr machen müsst. Man kann zum Beispiel sich eine Config selber schreiben. Gestern gab es hier einen Workshop. Den habe ich hier verlinkt. Den könnt ihr eigentlich selber durchgehen. Das ist eine README-Datei. Inzwischen habe ich auch die ganzen Bugs da behoben, die ich gestern gefunden habe. Oder ihr gestern gefunden habt. Es gibt eine Kickstart-NVIM. Das ist eine Config, die kann man sich hinlegen. Da ist schon einiges drin. Die kann man dann selber anpassen. Auf der soll man aufbauen. Oder es gibt so Komplettpakete, wie zum Beispiel LazyVim. Das ist eine Vim-Distribution. Da ist alles drin. Da sind die Language-Server drin, da sind die Keybindings drin, da ist Teleskop drin, da ist eine Status-Line drin. Das blinkt an jeder Ecke und macht alles Mögliche. Kann man ausprobieren. Ja. Es sind verschiedene Art und Weisen, dran zu gehen, von zu Fuß bis ich nehme irgendwas Fertiges. Changelog könnt ihr euch selber nachlesen. Komm, Buto NeoVim, sind wir fertig. Das machen wir nächstes Jahr.
Vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Cool, ich gebe einfach mal weiter.
Gute, vielen Dank für den tollen Vortrag. Mir hat es geholfen, da ein bisschen Einblick reinzukriegen. Ich habe mich bisher immer mit Vim rumgeärgert und NeoVim scheint genau das zu sein, was ich haben will. Ich habe aber auch wahrgenommen, dass in einzelnen Hackspaces das schon wieder verpönt ist und Helix der nächste heiße Scheiß sein soll. Hast du da eine spezifische Meinung zu?
Also, ich bin der Meinung, jeder sollte das zum nehmen für sich, was für ihn, sie es am besten funktioniert. So, bei mir ist es NeoVim. Probiert Helix aus. Das ist auch so ein modaler Editor, der macht einen anderen Ansatz. In Vim ist so, dass man oft so Shortcuts hat, was weiß ich, DIP, Paragraph weg, DIF, Function weg. Helix geht den Weg und sagt, ich tue erstmal alles visuell anzeigen, bevor irgendwas passiert. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, wo die gesagt haben, das machen wir mal anders. Ausprobieren, ja. Das Tolle ist halt, weil es inzwischen ja dieses Debug-Adapter-Protokoll gibt, die Language-Server, den Tree-Sitter, den Helix, glaube ich, auch verwendet, gibt es halt super viele technische Grundlagentools, mit denen man halt Editoren bauen kann. Also Helix wird es wahrscheinlich nicht geben, wenn es nicht das Language-Server-Protokoll gäbe, was die Sprachfeatures reinbringt, oder Tree-Sitter um Syntax-Highlighting oder sowas, oder die Einrückung. Wenn du das für jeden Editor bauen musst, Katastrophe. Ja. Also es gibt andere Editoren, klar, es gibt Emacs. Emacs machen inzwischen, glaube ich, auch Tree-Sitter. Also ne, das tauscht sich alles ein bisschen aus. Probiert's aus. Super. Ich schimpfe da nicht drauf. Bin da ziemlich offen. Also.
Super, vielen Dank.
Hi. NeoVim ist auch der erste, den man einbinden kann tatsächlich, also vollwertig. Visual Studio Code zum Beispiel, da gibt es das NeoVim-Plugin. Da kann man dann auch Lazy öffnen mit Doppelpunkt Lazy oder seine ganzen Shortcuts selber nutzen. Das ist schon, wissen viele gar nicht, aber wollte ich nur noch anmerken.
NeoVim.io.
Weitere Fragen?
Genau, also wenn man halt in die Feature-Liste irgendwo reinguckt, ich glaube, irgendwo steht drin, dass man den super einbinden kann. Ne? Das war ein Ding von einem Release. Und ja, man kann es auch im Webbrowser für Text-Areas nehmen übrigens.
Ich hätte noch eine Frage zum Open-Source-Gedanke. Hast du eine Idee, wie man bei solchen Projekten mitmachen könnte, jetzt noch als Student?
Du brauchst einen Editor. NeoVim kann man da nehmen. Kannst du Git? Ja. Ist tatsächlich so, das war jetzt gar nicht drauf, warum erzähle ich eigentlich irgendwas mit NeoVim bei der FrostCon, ne? Das wäre jetzt eigentlich mal eine gute Frage gewesen. Es ist Open Source und auch tatsächlich hauptsächlich Community getrieben. Also Es gibt mal einen Language Server, was halt von einem Unternehmen vorangetrieben werden, die das benutzen. Language Server Protokoll ist zum Beispiel von Microsoft. Die bauen damit auch ein bisschen Mist an ein paar Stellen, aber okay. Aber viele Plugins und der Editor selber ist tatsächlich eher Community getrieben. Und du kannst einfach mitmachen, ne? Also wenn du mal weit genug bist, kannst selber so kleine Plugins schreiben, dann mach das, veröffentlich das. Du kannst aber auch hingehen, Teleskop, Envim, nehmen wir mal das. Ne? Wenn dir irgendwas nicht passt, was immer geht, aber das sind jetzt Standardsachen für alle Open-Source-Projekte, schreib ein Ticket. Das ist die einfachste Art und Weise mitzumachen. Das Ding ist bei mir kaputt, ich hätte gern was, schreib das rein. Das ist das Allereinfachste. Wenn ihr ein bisschen weiter drin seid, könnt ihr auch im Code mitmachen. Man kann natürlich auch Pull-Requests aufmachen und irgendwas hinschicken, einen Bugfix oder so. Die meisten, also es kommt ein bisschen drauf an, die etwas verbreiteteren Sachen sind gut gepflegt, aktiv. Ein paar Plugins sind so ein bisschen langsamer unterwegs, aber ja, zu den meisten Sachen findest du auch ein Git-Repo und dann reingucken, mitmachen.
Weitere Fragen? Ja.
Also ich bin auch Vim-User und die Frage ist dann, wie sieht es denn aus mit Plugin-Manager? Gibt es da auch so zigtausende, die man aussuchen muss oder gibt es da so einen, den man dann normalerweise verwendet im NeoVim?
Also es ist gefühlt so eine Reise. Also es kommt immer mal wieder neuer raus. Das war irgendwie bis vor kurzem noch Packer, was alle genommen haben, was dann mega geil war. Und dann kam Lazy raus und jetzt hat irgendwann der Packer-Typ selber, steht auf seiner Webseite, ich lasse das hier sein mit Packer, weil ich benutze selber Lazy. Also tatsächlich im Moment ist das Lazy Envim. Lazy auch, weil der die Plugins Lazy Load macht. Also zum Beispiel für einen passenden File-Type nur die Plugins lädt und nicht alles am Anfang. Also er lädt die auch inkrementell. Ne? Also Lazy Envim wäre das. Das legt auch eine Log-Datei an, das ist auch ein Feature, wo die Version von den Plugins drinsteht, die gerade installiert sind. Wenn du weißt, das funktioniert alles, kannst du deine Config zum Beispiel in Git einchecken, irgendwo anders auschecken, machst Lazy. Da die Log-Datei installiert ja genau das gleiche Ding. Das ist auch so ein Feature davon.
Direkt dazu, wenn ihr ein Desktop-Linux habt und Herr über euren eigenen Paketmanager seid, dann hat der eventuell das ein oder andere Plugin durchaus auch schon als Paket ready-made da. Wenn es ein bisschen populärer ist, dann kann man sich das damit direkt installieren.
Ja, da gibt's diverse Sachen zu. Ich probiere NixOS zu benutzen und da gibt es dann auch sowas wie NixVim oder so und der tüdelt da auch die ganzen Plugins zurecht. Die Language Server gibt es manchmal als Paket in der Distribution. Das könnte sich lohnen, den mal auszuprobieren, wenn der neu genug ist. Aber stimmt, ja, ein paar Sachen liegen auch definitiv in den Paketen von den Distros rum. Ja.
Gibt es weitere Fragen? Falls dem nicht so ist, bedanke ich mich bei dem Vortragenden und noch eine Frage? Ah, okay. Ja, also ich bedanke mich recht herzlich bei Michael.
Du suchst den Namen, ne? Der Michael.
Ja. Ja, genau, bei Michael. Vielen Dank und wünsche uns allen noch viel Spaß auf der FrostCon.